SWR-Kultur am Samstagnachmittag. Er ist Saxophonist, Komponist, Arrangeur, Kammermusiker, Labelgründer, Hochschuldozent und Impulsgeber einer legendären Musiklocation in Karlsruhe. Peter Lehl prägt die Jazzszene im Südwesten rund um seine Heimat, die Region Karlsruhe sowieso. Aber auch weltweit ist der vielfach Ausgezeichnete ständig unterwegs. Anfang Juli kommt ein neues Album mit seinem Fine Phones Saxophone Quartet, aus dem wir gerade schon den Logical Song von Supertramp gehört haben. Über dieses Album und seine vielen Leidenschaften wollen wir jetzt sprechen, hier im Studio von SWR Kultur am Samstagnachmittag. Herzlich willkommen, Peter Lehl. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir kennen uns schon lange, deshalb bleiben wir hier beim Du. Purple Pearls of Pop. Das Album zeigt einmal mehr, wie sehr du es liebst zu arrangieren. Da sind Pop- und Rockklassiker von 1960 bis 1990 drauf, von Led Zeppelin, Deep Purple bis zu den Beatles und Supertramp. Nach welchen Kriterien hast du die Songs ausgesucht? Sind das alles Lieblingstitel?
Das sind alles tatsächlich Titel, die ich seit meiner Kindheit, Jugend gehört habe. Ich habe ein bisschen älteren Bruder, der immer die Platten mitgebracht hat. Und so habe ich dann immer ein bisschen was mitbekommen. Und ich stelle mir gerne musikalische Aufgaben, die zunächst mal ein bisschen kompliziert erscheinen, aber das ist genau das, was mich herausfordert. Also bei dieser Platte wollte ich eben diese schönen, rockigen, poppigen, sehr melodischen Songs, zum Teil sehr groovige Songs, in Verbindung bringen mit Jazz-Saxophonisten, weil meine Jungs, die natürlich auch alle improvisieren können. Aber ich habe auch diese kammermusikalische Idee mit dabei. Also ich wollte eigentlich die Rock-Pop-Vorlagen, die klassisch bearbeiten, mit Jazz-Touch. Das heißt eigentlich drei Dinge, die eigentlich ein Eigenleben führen, mit dieser speziellen Besetzung zusammenzubringen. Das war die Idee.
Aber das ist ja eine große Herausforderung. Einerseits den Geist dieser Titel zu transportieren und andererseits dann auch noch ganz neue Facetten rausholen.
Ja, genau. Das ist die Schwierigkeit und es ist ein großes Vergnügen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja, irgendwo hat man ein bisschen was Neues dazu beisteuern können.
Bei dem Logical Song von Supertramp, den wir gerade gehört haben, da fand ich die Wahl noch sehr naheliegend, denn das ist ja ein Saxophonstück. Da ist das Saxophon unglaublich dominant. Also das war wahrscheinlich ein guter Einstieg, um da reinzukommen, oder?
Ja, dieses Stück ist auch tatsächlich, oder dieses Arrangement ist schon 2-3 Jahre alt. Und das war auch ein bisschen so ein Anstoß, wo ich gemerkt habe, ach ja, diese Popsongs, die funktionieren natürlich großartig mit 4 Saxophonen. Und noch ein Titel, der so saxophonaffin ist im Original, da ist es natürlich ganz einfach. Wir haben uns sogar relativ nah an die Original-Soli von Supertramp dran gehalten. Das ist noch relativ nah dran. Viel komplizierter wird es dann mit den rockigen Songs von Deep Purple oder Aerosmith. Das war dann noch spannender.
Ja, oder auch noch Led Zeppelin. Denn ja, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, dann auch diese Energie rüberzubringen, die diese Bands damals hatten. Wie hast du das gemacht?
Ja, ich meine, ich kenne natürlich meine Jungs, die da mitspielen. Das sind ja alles hervorragende Saxophonisten. Und ich weiß vor allem, wie wir das natürlich live umsetzen können. Da ist es natürlich sicherlich noch eindringlicher als auf einer CD-Einspielung. Aber der Hintergrund ist einfach, die Songs sind so klar strukturiert, sind so stark. Und das ist dann ein Arrangiertrick, wie man das eben hinbekommt, dass man diese Power auch rüberbringt, ohne jetzt irgendwie brachial schreien zu müssen. Natürlich sind Saxophone keine E-Gitarren, das wäre natürlich vermessen. Und natürlich will ich jetzt auch nicht behaupten, ihr müsst nie mehr die Purple hören, hört nur noch die Fine Phones an. Das macht natürlich wenig Sinn, die Originale sind natürlich großartig. Aber wir wollten, oder ich wollte, meine augenblickliche Idee dazu mitliefern.
Ja, so wie hier zum Beispiel bei Highway Star von Deep Purple. Ich muss ja schon sagen, ich finde das sehr mutig, weil wenn ich an das In-Rock-Album oder erst recht an das Live-Album Made in Japan von Deep Purple denke, was da für eine Energie ist, wie das knallt, wie da geschrien wird, wie die Gitarre verzerrt ist. Das dann so zu spielen? Mein lieber Mann, was haben deine Mitsaxophonisten gesagt, als du damit gekommen bist?
Die waren insgesamt zunächst mal komplett überrascht und auch skeptisch. Weil natürlich ist es eigentlich eine unlösbare Aufgabe. Aber nachdem wir dann eine Weile dran gearbeitet hatten, hat sich das eigentlich so herausgestellt. Und vor allem, als wir es dann ein paar Mal auch live gespielt haben, bevor wir es eingespielt hatten und die Wirkung beim Publikum gesehen haben, waren sie dann letztendlich doch alle total begeistert und überzeugt.
Du hast ja schon viele, viele Alben gemacht. Das Feinphones Saxophon Quartett ist ja nur ein Projekt von ganz vielen. Berühmt ist natürlich auch das Peter Lehl Quartett mit Saxophon, Klavier, Bass und Schlagzeug, das in der Tradition der großen Jazzquartette steht und unter anderem klassische Kammermusik neu interpretiert und mit klassischen Orchestern wie mit hochkarätigen Solomusikern auftritt. Was reizt dich daran, jetzt auch Klassik neu zu arrangieren? Das ist wahrscheinlich eine ganz andere Herangehensweise, oder ist es eigentlich wurscht, ob Deep Purple oder Bach?
Naja, es ist nicht ganz wurscht, das kann man jetzt nicht sagen, aber es sind natürlich immer dieselben 12 Töne mehr oder weniger. Und es geht eigentlich immer um Spannung, Entspannung. Es geht um Melodie, es geht um Rhythmus. Beim Jazz oder bei Rockgeschichten sind natürlich Synkopen viel wichtiger. Bei der Klassik ist es eher auch ein Klangbild, die Intonierung. Und das sind einfach viele Facetten, die in guter Musik einfach vorhanden sind. Und mir macht es halt Spaß, irgendwie meine persönliche Mixtur dieser ganzen Möglichkeiten zu finden und immer wieder aufs Neue auch auszuprobieren. Ich liebe es einfach mal mit Streichquartett zu spielen oder mit Kirchenorgel oder mit einer Big Band oder mit drei anderen Saxophonen oder eben im normalen Jazz-Kontext. Dann fällt es vielleicht gar nicht so auf, dass ich eigentlich mehr oder weniger immer das Gleiche spiele. Also mein Klang, meine Stimme, meine Art mit dem Saxophon umzugehen. Durch das Umfeld klinge ich aber auch anders. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Tipp, den ich gar nicht hätte geben sollen.
Wie sehr hat dich die Klassik überhaupt beeinflusst jetzt im Vergleich zum Pop und zum Jazz selbst?
Das war natürlich auch eine wichtige Epoche in den unterschiedlichen Phasen meines Lebens. Eigentlich meine erste Begegnung mit Musik war ungarische Musik, wo ich einfach als Kind immer schon diese improvisatorischen, virtuosen Klänge gehört habe. Vor allem natürlich von der Geige, die mich auch stark geprägt hat.
Wo kam das her, von zu Hause?
Mein Vater ist in Ungarn geboren und dann als Deutschstämmiger 1946 vertrieben worden. Aber die Liebe zu dem Land und zu der Musik ist bei mir auch bis heute vorhanden. Zum Saxophonspielen hat mich meine Großmutter gebracht. Da hieß es dann mit 8, der Bub lernt jetzt ein Instrument. Und man hat mir eine Klarinette in die Hand gedrückt. Und 3 Jahre später hat man mir ein Saxophon in die Hand gedrückt. Da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Dann ging es weiter mit ganz normalem Blasmusikverein im Dorf. Und dann gab es die ersten Rockplatten über meinen Bruder. Und ziemlich schnell dann eben das Jazz-Saxophon, aber auch Glenn Miller. Und also es ist wirklich eine ganz bunte Geschichte. Und mit 15 kam dann John Coltrane in mein Leben durch die Aufnahmen, die erst nicht gehört haben. Das hat mich natürlich komplett dann in den Jazz geblasen. Und später dann beim Studium oder auch dann noch später durch den Kontakt mit Wolfgang Mayer, dem großen Klarinettisten, der ja eine große Bedeutung in meiner musikalischen späteren Entwicklung haben sollte, ist natürlich die Klassik auch wieder viel mehr in meinen Fokus gerückt worden. Und man kann aus allen Musikrichtungen so viel Schönes mitnehmen.
Du hast ja auch gerade unter dem Titel Coltrane String Ballads Musik in einer kleinen Kirche in deinem Heimatdorf aufgenommen, die du nur für Streichquartett und Saxophon geschrieben hast, zusammen mit dem Amalienquartett. Das Album soll im September dann erscheinen. Mhm. Und da hast du dich eben auch von John Coltrane inspirieren lassen und seiner berühmten Ballads-Platte. Aber die Parts für die Streicher hast du komplett neu komponiert. Was macht eigentlich mehr Spaß, komponieren oder arrangieren? Oder ist das für dich eins?
Ja, es hängt ja irgendwie alles zusammen. Manchmal ist Arrangieren die viel schwierige Aufgabe, weil da ist es ja eine Vorlage, die man, wie zum Beispiel auch bei diesen Deep Purple oder Led Zeppelin Geschichten, man will es ja nicht verunstalten oder komplett verändern, dass man es nicht mehr erkennen kann. Es ist wie bei einem Hausbau. Ein neues Haus bauen ist natürlich einfacher, als ein vorhandenes Haus so umzubauen, dass es auch noch in die Zeit passt. Insofern ist es irgendwie von der Situation abhängig, speziell mit dieser Coltrane String Geschichte. Ist einfach mein persönlicher Geschmack, der da dahinter steckt. Ich wollte irgendwie diese Coltrane-Platten, die so wahnsinnig wichtig für mich waren, diese Balladen mit diesem Sound, diese Spiritualität, diese Tiefe im Klang, das wollte ich dann schon immer mal, habe ich lange die Idee gehabt, eben mit dem Streicherklang, mit dem Streichquartett kombinieren. Und dann habe ich nur überlegt, habe ich da jetzt auch ein Klavier und Bass und Schlagzeug dabei? Und dann hat mir das eigentlich viel besser gefallen. Ja, warum mache ich nicht nur Saxophon mit Streicherklängen und versuche da komplett meinen Klang, der stark Coltrane infiziert ist, in dieses Streichquartett reinzuspielen und dazu das Streichquartett außenrum zu schreiben, zu arrangieren, zu komponieren. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Wie groß war da dein Respekt vor John Coltrane?
Der Respekt vor Coltrane ist natürlich immens. Ich bin ihm aber eigentlich vor allem dankbar, dass ich diese Musik kennenlernen durfte und dass mir die auf dem Weg was mitgegeben hat. Ich will mich da nie auf eine Ebene stellen oder es in Frage stellen oder vergleichen. Es ist einfach da und inspiriert mich seit vielen, vielen Jahren.
Du trittst als Solist auf, hast ein eigenes Label, viele verschiedene Formationen, bist Dozent an der Musikhochschule, organisierst Konzerte, komponierst, arrangierst. Zwischendurch spielst du auch noch Saxophon natürlich. Hast du eigentlich ein Privatleben außerhalb der Musik oder ist in deinem Leben alles Musik?
Die Musik ist natürlich schon sehr präsent, aber natürlich habe ich ein Privatleben und das ist auch sehr schön und sehr entspannt und ich kann mich nicht beklagen.
Du bist 1965 in Karlsruhe geboren worden, hast an den Musikhochschulen in Stuttgart und Budapest Jazz und Popularmusik im Hauptfach Saxophon studiert und das Konzertexamen mit Auszeichnung gemacht. Was hat dich dann am Saxophon letztlich so begeistert, dass du beim Saxophon geblieben bist? Du hast ja gerade gesagt, du bist da eigentlich so reingerutscht.
Es ist der Klang. Es scheint tatsächlich mein Instrument zu sein. Ich habe auch ziemlich früh meine Stimme, glaube ich, gefunden und ja, diese Freiheit, die das Saxophon vor allem im Jazz, mit der Jazz-Improvisation verkörpert, das hat mich einfach als Jugendlicher schon angesprochen und prägt mich bis heute.
Seit 15 Jahren hast du die musikalische Federführung für den Jazz in der Hemingway Lounge in Karlsruhe, die du mal als zweite Heimat bezeichnet hast. Wie wichtig sind so Musikclubs wie die Hemingway Lounge für die Jazz- und auch für die Popwelt?
Die sind ganz entscheidend. Zum einen, weil ja Jazz per se eigentlich eine Randspartenmusik ist. Das heißt, die Jazzmusiker sind jetzt nicht ständig in den ganz großen Konzertsälen und auf den Open-Air-Konzerten vor 80.000 Leuten im Fußballstadion. Und der Jazz lebt auch davon, dass er ein kleines Auditorium hat. Also das ist unfassbar schön an dieser Hemingway Lounge, wo maximal 50, 60 Leute im Zuschauerraum sind und die Musiker sind ebenerdig direkt vorne dran. Da kann man sich nicht verstecken als Musiker. Da muss man wirklich alles spielen, was man drauf hat. Und dadurch entstehen auch tolle Dinge, entwickelt sich was weiter. Ist ja nicht so, dass ein Jazzmusiker oder eine Jazzband irgendwann mal ein Programm gefunden hat und das dann ständig so spielen will. Die wollen ja eigentlich jeden Abend besser spielen, sich jeden Abend weiterentwickeln. Und das kann man tatsächlich am besten in so kleinen Locations. Und das Publikum liebt es auch. Und übrigens, die gleiche Situation ist ja auch bei der Hemingway Lounge mit Klassikkonzerten. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ich kann mich erinnern, als die Sabine Meyer zum ersten Mal da drin gespielt hat und huch, das Publikum ist aber sehr nahe, erstmal sich sortieren musste, aber hat dann fantastisch gespielt. Das sind für Musiker und fürs Publikum ganz tolle Momente.
Kannst du da immer nach dem Herzen und deinen Ohren entscheiden, wen du einlädst oder musst du da auch sehr auf den Geldbeutel gucken? Denn das muss sich ja auch irgendwie tragen, was man da macht.
Ja, es ist natürlich eine Kombination aus allem. Ich habe zum Glück ein großes Netzwerk und oft gelingt es mir auch wirklich Sachen einzuladen, wo ich total mich darauf freue, das selber hören zu dürfen. Natürlich denke ich auch ans Publikum, die sollen ja kommen und die zahlen ja auch Eintritt und es soll ja voll sein fürs Publikum und für die Musiker ist es dann schön. Insofern guckt man, dass man das irgendwie passend macht für alle, für den Geldbeutel, fürs Publikum und für die Musiker.
Welchen Stellenwert hat denn Jazz in unserer Gesellschaft heute noch? Du hast gerade schon gesagt, es ist eigentlich eine Randerscheinung.
Das ist es ja schon seit sehr langer Zeit, eigentlich seit den goldenen Jahren in den 50er Jahren, als ja in Deutschland, sagen wir mal, die populare Schlagermusik war ja sehr Swing geprägt und sehr Jazz-affin eigentlich, wenn ich an Katharina Valente und die ganzen Radio-Rundfunk-Bigbands denke. Und seit diesen Zeiten ist der Jazz schon lange nicht mehr, also in Deutschland schon gar nicht, aber auch sonst wie jetzt nicht die Hitparadenmusik. Das ist halt Taylor Swift und anderes, aber das ist ja gar nicht schlimm. Für den Jazz ist es gut und auch für die Gesellschaft ist es gut, wenn es nicht nur diese Mainstream-Richtungen gibt, sondern eben diese kleinen Randbereiche, die einfach für die Vielfalt sorgen.
Und der Jazz ist auch nicht kaputt zu kriegen, oder?
Ich glaube nicht, definitiv nicht.
Du spielst ja Jazz auch für Kinder, zum Beispiel am 7. Juli in Wörth und am 21. Juli in Stuttgart. Wie begeisterst du Kinder für Jazz?
Das ist eigentlich ganz einfach, weil die Kinder sind ja eigentlich unvoreingenommen und wenn die da sehen, da sind vier ältere Herren oder in Karlsruhe beim Sandkorn-Theater, wo wir das auch seit fast 2 Jahren regelmäßig machen, haben wir auch die Rosanna Zacharias als Bassistin dabei. Also wenn dann diese gestandenen Jazzmusiker vor den Kindern da stehen, spielen, Quatsch machen, sich selber ein bisschen auf den Arm nehmen und einfach Spaß an der Sache haben, kann man die Kinder ganz schnell mit Bewegung, mit Improvisationsspielen ganz schnell begeistern. Und das ist eine tolle Geschichte.
Ende Juli gehst du mit dem Peter Lehl Quartett auf Tour in Norwegen. Davor kann man dich unter anderem noch am 2. Juli im Badischen Staatstheater und wieder ganz anders am 24., 25. und 27. Juli am SWR-Funkturm in Hornisgrinde am höchsten Berg des Nordschwarzwalds erleben. Das klingt abenteuerlich. Was macht ihr da?
Also im Schwarzwald, da bin ich auch sehr gespannt. Das ist wieder so eine Mischung auch mit Streichern. Das wird dann eher so ein bisschen in Richtung moderne Klassik, also E-Musik gehen und eben mit meinen Improvisationen kombiniert. Das wird sicherlich sehr spannend, vor allem auch im Funkturm natürlich klanglich sehr ästhetisch und ansprechend mit dem großen Nachklang. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also, aber die Musik entsteht erst noch und das werden wir dann erleben.
Die entsteht erst noch, spannend, ja. Aber nicht erst am Funkturm, oder?
Na, wir werden tatsächlich ein paar Tage dort auch proben. Das ist eine ganze Woche bei diesem Tonartenfestival, wo wir zusammen arbeiten und dann am Ende diese 6 Aufführungen haben werden, die auch mitgeschnitten werden.
All unsere Gesprächspartner dürfen sich am Ende einen Musiktitel wünschen. Du hast dir einen von den Doors ausgesucht, von denen ja auch ein Arrangement auf dem neuen Album zu hören ist. Warum die Doors und warum gerade dieser Song, Touch Me?
Ja, also die Doors haben mich schon immer getoucht, schon als Jugendlicher. Ich bin großer Jim Morrison und Doors-Fan, wegen des Klangbilds der Band, die sehr kompakt ist. Und speziell dieser Titel, weil der sehr gut arrangiert ist. Das sind ja auch Streicher, Bläser und am Ende ein ziemlich jazzy Saxophon-Solo, so zum Ausfaden, was mir immer gut gefallen hat. Und Jim Morrison singt auf dieser Aufnahme einfach großartig.
Das hören wir gleich. Vielen Dank, Peter Lehl, und viel Freude bei den vielen Konzerten diesen Sommer. Alle Daten der Konzerte finden Sie auf seiner Website. Und wir wünschen natürlich auch viel Erfolg mit dem neuen Album Purple Pearls of Pop vom Finephones Saxophone Quartet, das Anfang Juli erscheint und von dem Sie eine handsignierte CD bekommen können. Einfach auf die Website von Peter Lehl gehen und anfordern. Vielen Dank und viel Erfolg.
Ich danke auch.